heutige Predigt ist ja die Fortsetzung von dem. Die heutige Predigt ist die Fortsetzung von dem, ja, was vorige Woche war von der Silvia. Es geht ja um den zweiten Teil von Hebräer 11, nämlich 32 bis 40. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich endlich die Maske abnehmen kann und vergesse es dann. Hebräer 11, 32 bis 40 möchte ich gerne vorlesen. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul und löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde in Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt und misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte, denn Gott hat weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Ja, wenn wir die Berichte von der Bibel lesen, über die Menschen, die in ihrem Glaubensleben gesiegt haben, die durch schwierige Zeiten gegangen sind, wie beispielsweise auch Hiob oder auch Daniel hatte auch gar keine leichte Zeit. Der Josef wurde geprüft und so wurden die Menschen auch geprüft, damit sie das, was Gott mit ihnen vorhatte, auch in die Tat umsetzen konnte. Ein König David hätte kein König sein können mit dem Stand, wo er berufen wurde, wo er gesalbt wurde. Er musste erst durch schwere Zeiten gehen, um reif zu werden für diese Aufgabe, die ihm dargestellt war. Und so ermutigen uns auch die Berichte über die Menschen in der Bibel, was sie erlebt haben. Sie sind ungewöhnliche Wege gegangen mit großen Herausforderungen, wobei ihr Vertrauen auf Gott ja oft stark geprüft wurde. Bei der Betrachtung des Bibeltextes fallen uns diese zwei unterschiedlichen Lebensbeispiele auf. Eine Gruppe erlebt Gottes Eingreifen in aussichtslose Situationen. Sie sind erfolgreich im Kampf gegen ihre Feinde, werden vom Tod bewahrt und haben durch Gottes Wirken seine Hilfe erfahren. Andere gehen durch Niederlagen, Verfolgung und Leid bis zum Tod. Doch es sind nur scheinbare Niederlagen, weil der leben wird, der um Jesu Willen sein Leben verliert. Um auf diesen Glaubensweg zu kommen, muss hier was Entscheidendes geschehen. Und ich habe auch immer früher, wo ich noch jünger war, habe ich immer gedacht, ich entscheide mich für Jesus. Aber in Wirklichkeit ist es andersrum. Gott beruft Menschen. Und in der Bibel wird es sichtbar, wie Gott Menschen herausruft, einen neuen Weg einzuschlagen unter seiner Führung. Jesus sagt in Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Das ist auch der Text, den ich hier in der Gemeinde zur Taufe bekommen habe. Und den wollte ich aber einfach, auch weil es dazu passt, zu der Erwählung, dass wir uns bewusst ist, dass Jesus uns erwählt hat und nicht wir ihn. Und wen aber Gott jetzt berufen hat und auf diesen neuen Weg ruft, der wird einen Wachstumsprozess erleben, wenn er Gottes Weisung akzeptiert. Und das Ziel ist geistliches Wachstum, und dieses vollzieht sich nicht automatisch. Es erfordert auch meinen ganz persönlichen Einsatz, damit dieses geistliche Wachstum geschehen kann. Wir müssen eine Entscheidung für geistliches Wachstum treffen, und wir müssen es wollen und auch durchhalten. Jüngerschaft ist ein Weg, auf dem wir Jesus ähnlicher werden, und diese beginnt immer mit einer Entscheidung. Also eine Entscheidung von uns ist auch gefordert. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Matthäus 9, Vers 9. Es ist, wenn ich über diese Entscheidung nachdenke, diesen Ruf zu folgen, dann ist es oft so, dass wir, wenn wir uns für diesen Ruf entscheiden, wenn wir dazu Ja sagen, sagen wir mal so, uns oft der Konsequenzen dieser Entscheidung gar nicht bewusst sind, weil wir ja gar nicht wissen, was in unserem Leben geschieht, wie Gott unser Leben führt und wie die Herausforderungen sind. Und so wird es bei den Jüngern auch gewesen sein. Sie nahmen einfach die Einladung von Jesus an und sind ihm nachgefolgt. Aber Tatsache ist ja, dass wer auf dem Weg ist und dem Ruf Gottes folgt, wird ein herausforderndes Leben haben. Von der Bibel wissen wir um Siege und Niederlagen, Glaube und Zweifel, Gehorsam und Auflehnung. Das Leben des Volkes Israel, das auserwählte Volk, ist ein Zeugnis der Unvollkommenheit und ein sichtbarer Kampf zwischen Gott und dem Bösen. Jetzt habe ich mir auch einfach Gedanken gemacht, wie ich jetzt einfach deutlich machen kann, wie unser Leben gelingen kann. Und da müssen wir aber auch etwas wissen über die Strategie der Sünde, wie wir versucht werden, dass wir Niederlagen möglichst vermeiden, dass wir unser Leben so gestalten, dass Gott Freude an diesem Leben hat. Und da kam mir natürlich auch diese von der Schöpfung die Versuchung in den Sinn, wo Eva und Adam versucht wurden und wie das dann auch geschehen ist. Da heißt es ja, die Schlange war die listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hat. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Dann kommt das Nächste, das die Eva dann geantwortet hat und sie uns auch gesagt hat, ja, wir sollen von diesem einen Baum nicht essen, wir sollen ihn nicht mal berühren, sonst werden wir sterben. Und da sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden. Und die Frau sah, die Früchte waren frisch, lecker und verlockend. Und sie würden klug machen. Also nahm sie die Frucht bis hinein und gab auch ihren Mann, und er aß auch davon. Strategie der Sünde. Im ersten Schritt lässt der Teufel eine Sehnsucht in uns groß werden. Es kann eine sündige Sehnsucht sein, wie Menschen zu kontrollieren, Vergeltung zu üben, einer Begierde nachzugeben oder eine legitime Sehnsucht nach Liebe, Wertschätzung und Freude. Oft arbeitet er böse in unseren Gedanken und versucht uns einzureden, einem Wunsch nachzugeben. Im Fall von der Eva war es auch, dann waren es auch dann die Augen. Und über die Augen arbeitet der Böse auch. Die Erfüllung guter Wünsche zum falschen Zeitpunkt oder auf falsche Weise sind Abkürzungen, die fatale Folgen haben können. Denken wir an Abraham, der lange warten musste auf einen Nachkommen, der ihm von Gott versprochen war und dann selbst gehandelt hat. Und da ist dann der Ismael geboren. Und die Nachkommen Ismaels sind Feinde Israels und sind bis heute eine Bedrohung. Also die Sehnsucht. Der nächste Schritt ist Zweifel. Und das haben wir ja auch gelesen hier. Sollte Gott gesagt haben, wo die Versuchung kam, ist es wirklich wahr, was Gott über die Sünde sagte? Muss ich das so eng sehen? Möchte Gott nicht, dass ich glücklich bin? Und da sagt uns das Wort, achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Das sagt Gottes Wort in Hebräer 3, Vers 12. Der Schritt Nummer 3 ist die Täuschung. Der Teufel versucht uns zu beeinflussen. Du wirst nicht sterben. Du kannst Gutes vom Bösen unterscheiden und wirst sein wie Gott. Und Jesus sagt gibt eine ganz klare Aussage, was der Teufel ist. Er sagt, in ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Also alles, was nicht von Gott kommt und was uns beschäftigt in Gedanken, müssen wir so kennzeichnen und auch klar ablehnen, dass wir sagen, wir gehen nicht darauf ein, wir wollen das tun, was Gott sagt. Er ist die Wahrheit und er liebt uns und er will das Beste für uns. Der andere will uns zerstören. Also lassen wir uns nicht täuschen. Der letzte Schritt ist dann Ungehorsam. Der Gedanke, der Wunsch, die Idee lässt uns nicht mehr los. Wir glauben den Lügen des Teufels und treten in die Falle. Und da sagt Jakobus in Kapitel 1, 14 bis 16, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt und die vollzogene Sünde führt zum Tod. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder und Schwestern. Wie kann unser Glaubensleben gelingen? Das ist dann die nächste Frage. Wie kann es gelingen, dass wir in unserem Glaubensleben siegreich sind? Siegreiches Glaubensleben, glaube ich, das möchte gerne jeder führen. Und ich meine, das ist auch etwas, was uns einfach auch, wo uns da auch Gott ein Fundament gibt. Das Fundament ist ja sein Wort. Aber ich möchte erst noch auf den ersten Punkt kommen, der mir da in diese Richtung gekommen ist, der Weg zur Freiheit. In Afrika haben die Menschen eine einfache Methode, kleine Affen zu fangen. Sie stellen am Waldrand Tonkrüge auf mit einer kleinen Öffnung, füllen Mandelkerne hinein und entfernen sich. Nun wittern die Affen ihre Lieblingsspeise und kommen heran und greifen gierig in den Krug, nehmen die Pfote voller Mandeln und bekommen die gefüllte Pfote nun nicht mehr aus dem Krug herauf. Sie können auch den Krug nicht mitschleppen, der ist zu schwer. Sie brauchten die Mandeln nur loszulassen, um ihre Freiheit und das Leben zu retten. Aber sie essen die süßen Mandeln nun mal für ihr Leben gern. Darum warten sie mit der gefüllten Pfote, bis die Fallensteller kommen und sie gefangen nehmen. Manchmal geht es uns Menschen auch so, wir sind in gewisse Dinge so vernarrt, dass wir sie für unser Leben gern festhalten. Was nimmt uns die Freiheit? Die Bibel sagt uns, dass wir loslassen sollen, das, was uns gefangen nimmt. Und Jesus sagt, ich sorge für dich. Er sagt in Johannes 8,36, nur dann, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Wenn Jesus uns frei macht, sind wir wirklich frei. Wenn wir auf ihn hören, sind wir wirklich frei. Eine Freiheit, die ohne Ziel, Norm und Verantwortung ist, also eine zügellose Freiheit, ist allenfalls Bindungslosigkeit und Willkür. Wähle ich die Freiheit ohne Gott, zerstöre ich mich und meine Mitmenschen. Entscheide ich mich frei für Gott, folge dem Weg, den Jesus mir gezeigt hat und gestalte mein Leben im Dienst und in der Hingabe aus Liebe zu Jesus, dann habe ich die richtige Wahl getroffen. Nur in der Bindung an die Liebe haben wir wirkliche Freiheit. Und noch eine nächste Bindung, die wichtig ist, gebunden an das Wort Gottes. Gebunden an das Wort Gottes. Wir sind auf der Fahrt unseres Lebens von manchen Stürmen und Stimmen und Verführungen bedroht. Um den richtigen Kurs zu halten, brauchen wir die feste Bindung an das Wort Gottes. Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. In Johannes 10, Vers 27. Halten wir an dem Wort fest und lassen uns nicht von anderen Mächten beeinflussen. An Jesus und sein Wort gebunden, das ist die Freiheit des Lebens. In den Händen von Jesus sind wir frei und doch geborgen. Sie schließen sich sorgsam um unser Leben, dass es festgehalten, aber nicht zerdrückt wird. Unter den Händen von Jesus darf sich unser Leben zu jener Berufung entfalten, die Gott in uns hineingelegt hat. Ein Ort des Lebens in Freiheit und Geborgenheit, in Weite und Wärme, in Bewahrung und Bewährung. Der letzte Punkt. Wir haben in unserem Text hatten wir ja die Aussage, dass Gott Freude an uns hat. In Vers 39. Ich kann nochmal aufschlagen. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Und da ist mir der Gedanke gekommen, zur Freude Gottes leben. Wie können wir zur Freude Gottes leben? Wenn man jetzt die ganzen Dinge überdenkt, die im Leben auf uns zukommen und wo wir versucht werden, oder überhaupt an die Entscheidung, dass wir zu Jesus kommen, dann ist es ein Wunder, wenn jemand den Weg des Glaubens beginnt. Das sind die großen und die kleinen Wunder auch, die wir sehen müssen und wo wir dankbar dafür sein müssen, dass wir den Weg des Glaubens begonnen haben, dass wir auf dem Weg sind. Und es ist nur ein größeres Wunder, wenn der Glaube in allen Lebenslagen darauf bleibt. Und das größte Wunder, wenn er das Ziel des Glaubens erreicht. Gott freut sich, wenn wir auf dem Glaubensweg sind und bleiben bis zum Ziel. Und damit aber dieses Wunder geschieht, müssen wir einen Kampf kämpfen, den Paulus beschreibt in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest. Das Gott dir geschenkt hat und das du vor so vielen Zeugen bekannt hast. Erfreuen wir Gott damit. Der gute Kampf des Glaubens hilft uns zum Wachstum, selbst bei Versuchungen. Wachstum im Glauben und geistliche Reife entsteht nicht im schönen Wetterleben. Ich habe es bei mir selbst gemerkt, dass gerade in den schwierigen Zeiten das Wachstum am größten, am tiefsten war in meinem Leben. Versuchungen gab es schon ganz am Anfang der Bibel und diese ziehen sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Doch jede Möglichkeit zu wählen, gibt uns die Gelegenheit, das Richtige zu tun. Damit kann die Versuchung unser Glaubenswachstum fördern und uns in unsere Entwicklung weiterbringen. Jedes Mal, wenn wir uns richtig entscheiden, nehmen wir ein Stück von Jesu Charakter an. Und die Charaktereigenschaften von Jesus werden in der Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir bekommen tiefen Frieden, wenn wir uns entscheiden, Gott in jeder Situation zu vertrauen, selbst wenn uns Sorgen und Ängste belasten. Ein kurzes Gebet des Vertrauens in schwierigen Zeiten. Herr, im Vertrauen will ich mich zu dir wenden, bei dir bin ich getröstet. Ich darf nach Hause kommen und finde Geborgenheit und Halt bei dir. Es wird nicht dunkel bleiben, denn du bist das Licht der Welt. Mein Herz kann im Gebet bei dir zur Ruhe kommen. Wir sind nicht allein auf unseren Wegen, denn du sagst, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und weil ich auch gedacht habe, es ist immer wieder gut, auch immer wieder ein Bekenntnisgebet zu beten zu Jesus für das, was er für uns getan hat. Und da ist mir auch so ein Gebet, das ich hier aufgeschrieben habe, es sind auch nur ein paar Zeilen. Danke, Herr Jesus, dass du meine Schuld auf dich genommen hast und für alles, was ich im Leben falsch gemacht habe, gestorben bist. Du versprichst uns ewiges Leben, wenn wir auf dich vertrauen. Das will ich glauben und mein Leben in deine Hände geben. Vergib mir meine Sünden und lass mich nicht mehr los. Immer will ich bei dir bleiben, jetzt in diesem Leben und bis in Ewigkeit. Amen.